Auch zur Fußball-Europameisterschaft. König Fußball, präsentiert von Betano.
König Fußball ist zurück und zwar mit der EM-Special-Ausgabe. Wir werden das komplette Turnier begleiten, jetzt vor der Vorrunde, dann natürlich vor dem Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Wir legen voll los, denn wir wollen die Erfolgsmischung aus Information, Unterhaltung und natürlich tollen Quoten mit unserem Partner Betano auch bei dieser Europameisterschaft aufleben lassen. Das Ganze in den Shownotes später dann auch verlinkt mit all den attraktiven Quoten, die Colin Kleck rausgefunden hat, unser verrückter Nordire. Ich meine, wer passt denn besser als so einer dann zu einer Europameisterschaft? Erstmal dir herzlich willkommen. Ich hoffe, du hast Lust. Ich sag's vorweg, ich habe seit Anfang der Woche Lust, seit die U21 gewonnen hat und Deutschland auch mal wieder gewonnen hat. Ich bin jetzt im EM-Fieber.
Und wie? Ich freue mich wie ein kleines Kind zu Weihnachten, Hadi. Für mich ist die EM oder WM der Gipfel in der Fußballwelt. Es gibt nichts Besseres. Ehrlich gesagt, wenn es jede Woche Länderspiele geben würde, könnte ich auf den Vereinsfußball verzichten. Das hat einen besonderen Stellenwert, so ein Turnier.
Ganz so weit wäre ich jetzt nicht gegangen. Ich gebe ehrlich zu, bis vor ein paar Tagen war ich noch so mäßig heiß. Aber jetzt geht's wirklich los, weil jetzt natürlich auch all die Nachrichten kommen. Man sieht so, was die Favoriten machen, die letzten Testspiele. Und wir gucken, und das schon mal als quasi kleiner Hinweis auf das, was wir in den nächsten Minuten besprechen wollen. Wir klären, warum Deutschland nicht einer der Favoriten ist. Wir gucken auf die Franzosen. Wir schauen natürlich auf die deutsche Nationalmannschaft und das Personal. Wir gucken auf einen Sextape-Skandal bei den Franzosen und eine Personalie, die dazu sehr interessant ist. Und wir gucken auch auf die Ungarn. Also wir werden die Frage klären, Mensch, was ist da möglich in dieser Todesgruppe, wie ja alle sagen, gegen den Weltmeister, gegen den Europameister und gegen die starken Ungarn. Aber die Frage schlechthin vor so einem Turnier ist natürlich, wer ist der Top-Favorit? Fangen wir erstmal mit inhaltlichen Dingen an und gucken dann auf die Quoten. Wer ist es für dich, Colin?
Es gibt eine eindeutige Antwort auf die Frage für mich. Aber bevor wir über die Favoriten sprechen, vielleicht drei dunkle Pferde nennen, die sich stark verbessert haben. Die gehören nicht zu den Favoriten, aber es gibt da drei Mannschaften, die sich wirklich stark verbessert haben in den letzten Jahren. Die würde ich kurz erwähnen.
Erstens, das sind die dunklen Pferde, wie du sie gerade genannt hast.
Ja, genau.
Neuer Ausdruck, ja.
Ja, reit mal rein. Da könnte was passieren bei diesen drei Mannschaften. Die haben sich wirklich so sehr verbessert in den letzten Jahren. Erstens, die Ukraine hat wahrscheinlich gar keine auf dem Schirm. Die sind bei der letzten EM sang- und klanglos ausgeschieden, haben keinen einzigen Punkt geholt. Aber daraufhin hat Andriy Shevchenko die ganze Mannschaft umgekrempelt und einige neue, aufregende junge Spieler integriert. Beispielsweise Malinowski von Atalanta. Wenn ich sage, der spielt bei Atalanta, dann weißt du, wie seine Spielweise aussieht. Das ist typisch Atalanta Heavy Metal-Fußball. Also das könnte interessant werden. Die zweite Mannschaft wäre Dänemark. Die haben eine sehr starke Truppe zusammengetrommelt. Besonders im Mittelfeld, da hast du Christian Eriksen, hat die Serie A gewonnen mit Inter. Thomas Delaney vom BVB ist dabei. Und auch der ehemalige Bayern-Spieler Højbjerg, der spielt jetzt in der Premier League. Also das ist echt eine starke Truppe mittlerweile.
Und die dritte Mannschaft... Wir haben ja auch Probleme gehabt. Also ja, wir haben ja auch nur ein 1-1 gegen die geschafft. Also spätestens seit letzter Woche wissen wir ja auch, dass die offenbar richtig gut kicken können.
Ja, definitiv. Ich würde genauer da hinschauen. Da bietet sich die eine oder andere Wette im Laufe des Turniers an. Und die dritte Mannschaft, die mich in letzter Zeit beeindruckt hat, ist die Türkei. Die haben sich deutlich verbessert. Und ein Hauptgrund dafür ist, dass der Trainer Senol Güneş wieder eingestiegen ist. Das ist der Mann, wenn du dich erinnerst, der hat bei der WM 2002 die Türkei ins Halbfinale eingeführt. Und der ist wieder da und seitdem geht steil bergauf. Und es sind ein paar Spieler dabei, die man in Deutschland vielleicht noch kennen würde. Der Suyuncu, der ist der Abwehrchef bei Leicester City, war kurze Zeit bei Freiburg. Dein Hakan Çalhanoğlu vom HSV spielt jetzt neben Zlatan Ibrahimovic bei Mailand, hat den zweiten Platz in der Serie A belegt. Und ganz vorne haben sie den alten Mann Burak Yılmaz, der gerade Meister in Frankreich geworden ist. Er hat eine hervorragende Saison abgeliefert, der wird im hohen Alter immer besser.
Also ich bin völlig platt. Also wir reden jetzt knapp 5 Minuten und ich dachte, wir quatschen über Frankreich, England, Belgien. Dann kommst du mit Dänemark, mit der Ukraine und mit der Türkei. Gibt's da überhaupt Quoten auf die Länder? Und ich meine, ich will das gar nicht kleinreden, weil wir erinnern uns gerne an die letzte EM. Da war ja Island auch so eine Mannschaft, die keine Sau auf dem Schirm hatte. Und auf einmal haben die ganz Europa begeistert. Also, dass es Überraschungen geben kann und auch wird, ist ja durchaus realistisch. Aber also, wenn wir hier schon dein geheimen Infopotenzial anzapfen dürfen, dann wird das doch auch wirtschaftlich sich sicherlich lohnen, wenn man mal auf die setzt.
Ja, ich würde nicht auf einen Turniersieg setzen, aber ich würde die Einzelspiele auf jeden Fall genauer betrachten, weil die drei Mannschaften könnten was bewegen. Man sieht schon, wenn man die Siegerquoten anschaut, Dänemark bekommt die Quote 26-1 und die Türkei und die Ukraine 51-1. Also die zählen nicht zu den Favoriten natürlich, aber die haben sich so stark verbessert, dass ich da die Einzelspiele genauer anschauen würde und die eine oder andere Wette absetzen.
Ja, wenn wir damals den Podcast schon gemacht hätten, vor der EM, wo König Otto damals Griechenland nach vorne gepeitscht hätte, ne, das hätte ja auch keiner gedacht. Wären wir jetzt beide stinkreich und würden eh nur noch Schirmchen-Drinks am Strand trinken. Aber damals wussten wir halt noch nicht ganz so viel. Diesmal wollen wir es besser machen. Also, du hast gerade schon gesagt, was es für irre Quoten da gibt. Die Eingangsfrage war ja, wer ist denn Top-Favorit? Ich glaube, man kommt ja an Frankreich nicht vorbei, ne?
Definitiv nicht. Das ist mit Abstand die stärkste Mannschaft im Turnier. Eigentlich könnten sie drei Mannschaften mit zur EM nehmen und alle drei könnten den Titel holen. Es ist unfassbar, wie viele Talente sie da produziert haben. Der Marketing-Spruch für die französische Liga heißt die Liga der Talente und der trifft tatsächlich zu in diesem Fall. Was der Fließband in Frankreich produziert, ist wirklich unfassbar.
Ja, aber da lohnt sich halt auch der zweite Blick auf diese Liga, weil durch Paris und dieses europaweite Auftreten mit all der Kohle um sich zu schmeißen, da hat man ja nun alles im Kopf, aber nicht, dass das ein Land der großen Talente ist, zumindest so, wie die eben alles leer gekauft haben, was nicht bei drei auf dem Baum ist, ist es sehr interessant zu hören, dass eben so viel dann ja gerade bei den anderen Mannschaften für die Talente getan wird und tatsächlich, es ist halt ein bisschen doof, dass das unser erster Gegner ist aus deutscher Sicht gleich, aber lass uns kurz nochmal die Top 5 vielleicht durchgehen. Frankreich, klar, ist Top-Favorit auch bei den Buchmachern und auch bei unserem Partner. Ich glaube 6,0, also sechsfaches Geld kann man gewinnen. Wer ist dahinter? Irgendwo auch Deutschland oder weit abgeschlagen?
Aus meiner Sicht oder aus Buchmacher-Sicht?
Ja, erstmal aus Buchmacher-Sicht.
Aus Buchmacher-Sicht, also auf Platz 2 kommt England, kann man gleich vergessen. Auf Platz 3 kommt Belgien mit 8,0. Und dann kommen Italien, Spanien, Deutschland alle gleich auf mit 10,0. Dicht dahinter Portugal mit 11,0.
Wieso sagst du, England kann man gleich vergessen?
Hadi, du willst doch nicht sagen, dass England eine Top-Mannschaft sei. Bist du besoffen?
Nee, leider noch nicht, muss ich sagen, aber das hoffe ich mit der Außengastronomie jetzt in den nächsten Wochen mal wieder hinkriegen zu können. Naja, also sagen wir so ein Trümmerhaufen ist das jetzt für mich nicht. Also so hoch, finde ich, ist das deutsche Ross derzeit nicht. Ich meine, du bist Nordire, du darfst alles sagen über die Engländer, aber also, dass ich mich jetzt hinstelle und sage, was für eine Schweinetruppe ist das, die fielen wir locker weg. Nee, so weit wäre ich nicht gegangen.
Hadi, du regst mich jetzt auf, eine Top-Mannschaft gewinnt Titel. Ich schaue mir Fußball seit beinahe einem halben Jahrhundert an. England hat nie was gewonnen. Das soll eine Top-Mannschaft sein? Weißt du was? Du regst mich so auf, ich muss eine Geschichte auspacken.
Okay, jetzt hau raus.
Ja, du kennst den Spruch, das ist eine sichere Wette. Ja? Kennt ja jeder. Ist Bullshit. Es gibt keine sichere Wette. Dafür ist der Fußball so unberechenbar. Aber es gibt eine Wette, die ich zum ersten Mal bei der WM 1990 platziert habe. Die habe ich in den 30 Jahren seitdem immer und immer wieder platziert und die ist ohne Ausnahme immer aufgegangen. Bist du jetzt hellhörig geworden?
Ja, wie, also quasi gegen England wetten?
Ganz genau. Die Wette an sich ist denkbar einfach. Man wettet einfach darauf, dass England rausfliegt und das aus dem ganz einfachen Grund, dass England immer rausfliegt.
Und okay.
Die platzierst du nicht in der Gruppenphase, das schaffen sie schon, die haben genügend Spieler mittlerweile. Aber in der K.O.-Phase machst du das. Und falls sie tatsächlich eine Runde weiterkommen, dann verdoppelst du einfach den Einsatz beim nächsten Spiel. Und du behältst einfach die Nerven, machst immer so weiter, bis du auf ein relativ kleines Land triffst, wie Kroatien, Portugal. Dann ist Endstation und dann klingelt die Kasse.
Sensationell. Also jetzt sind wir vielleicht bei 8 Minuten in diesem Podcast. Erst hast du mir Ukraine, Dänemark und wer war das? Und die Türkei reingesungen. Jetzt sagst du, die Engländer können gar nichts. Du bist aber heute auf Krawall gebürstet. Aber ich find's gut. Wir wollen ja hier Informationen raushauen. Und wenn du sagst, die Engländer können eh nichts und fliegen raus, hast du denn da bei Betano eine Wette gefunden? Kann ich gegen England wetten oder kann ich nur für eine Mannschaft wetten?
Die Quote können Sie uns sicherlich erstellen. Das können wir für die nächste Sendung dann machen. Das ist kein Problem.
Ja, das stimmt. Aber genau, weil wir werden ja nach der Vorrunde wieder sprechen. Da hast du gesagt, das schaffen Sie wahrscheinlich. Und danach alles gegen England.
Hat 30 Jahre lang funktioniert. Wenn Sie endlich was gewinnen, dann halte ich die Klappe und gebe ich dir recht. Aber bisher war das noch nie der Fall. Aber du hast nicht völlig Unrecht. Es gibt auch ein paar Faktoren, die für England sprechen. Nicht viele, aber drei fallen mir ein. Erstens, das ist quasi ein Heimturnier. Wenn wir deine Schnapsidee wieder aufgreifen und sagen, England kommt ins Finalspiel, das sind dann 7 Spiele bis dahin. 6 davon wären im Wembley. Also das ist ein ganz großer Heimvorteil. Zweitens, die haben die Jugendarbeit endlich entdeckt. Das, was Spanien Anfang des Jahrhunderts perfektioniert hat und Deutschland später aufgegriffen hat, das machen die Engländer jetzt auch. Und die Ergebnisse lassen sich tatsächlich sehen. Schau mal einfach den BVB an, Jadon Sancho, Jude Bellingham. Die Ergebnisse sind echt beeindruckend. Und der dritte Grund, der für England spricht, ist der Trainer Gareth Southgate. Nicht, dass er an sich ein Weltklasse-Trainer ist, aber er macht im Gegensatz zu seinen Vorgängern einen entscheidenden Fehler nicht. Er stellt einfach nach dem Leistungsprinzip auf. Seine Vorgänger haben das nicht gemacht. Die haben immer große Namen aufgestellt. Wenn du zurückdenkst an die WM 2010 zum Beispiel, als die junge deutsche Mannschaft die Engländer auseinandergenommen hat, die haben dann John Terry aufgestellt. John Terry, was für ein Esel. Den hättest du nicht mal für deine Kneipenmannschaft gewählt. Und da fällt mir eine Geschichte ein. Eine kurze John-Terry-Geschichte und dann machen wir weiter. Ich habe jahrelang in Australien auf Malta gelebt, war lange Zeit weg von Deutschland. Bin dann 2010 nach der WM zurückgekommen und saß zum ersten Mal seit Jahren in einer Kneipe in München mit einem Kumpel und wir haben traditionsgemäß bei der Bedienung den guten alten Absacker bestellt. Die Bedienung dreht sich um zum Kollegen hinter der Theke und schreit, 2 John-Terry bitte.
Alle Achtung. So war der selbst in München damals verhasst quasi. Oder als Symbol für eben Absacker, also sprich, den muss man noch runterstürzen, weil das ist so einer. So war damals das Image.
Ich habe das nicht vergessen, ich fand es bockstark.
Aber das ist ja sensationell.
Solche Spiele stellt Southgate nicht mehr auf und deswegen hast du nicht völlig Unrecht, dass die Engländer hier favorisiert werden.
Also du hast ja eben schon das Betrinken angesprochen. Sollten wir jemals in dieser EM so richtig Spaß haben und das ein oder andere trinken, ich bestelle jetzt schon 5 John Terry. Und sollte John Terry, was ja unwahrscheinlich ist, diesen Podcast hören wollen oder es gerade tun, dann entschuldigen wir uns so ein bisschen, muss man wenigstens sagen. Aber es ist ja Fakten. Also er war damals aus seiner Sicht schlecht und wenn in München man sogar ihn als Absacker trinken konnte, dann war das damals so. Lass uns ein Wort noch über den Weltranglisten-Ersten im Fußball sprechen. Ich dachte auch, na gut, wer ist denn das jetzt? Wahrscheinlich Frankreich, keine Ahnung, Brasilien vielleicht noch irgendwie oder nix da. Nein, Brasilien ist auf 3, Frankreich auf 2. Weltranglisten-Erster im Fußball ist Belgien. Und da habe ich auch mal gedacht, Moment mal, habe ich da irgendwas nicht mitbekommen? Die haben da auch nichts gewonnen oder ist irgendwas an mir vorbeigerauscht?
Nee, aber die spielen seit Jahren sehr konstant und es hat sich auch herumgesprochen, dass sie sehr viele talentierte Spieler im Kader haben. Was ich da neulich aufgeschnappt habe, das war mir auch nicht ganz klar. Es gibt bei den letzten 3 Turnieren, egal ob WM oder EM, es gibt nur 2 Mannschaften, die immer bis mindestens ins Viertelfinale gekommen sind. Und eine ist ganz klar Frankreich, aber der andere war Belgien. Und deswegen stehen sie halt ganz oben auf der Weltrangliste.
Ja, also wirklich Respekt. Kevin De Bruyne ist ja noch ein bisschen unklar nach seinem Zusammenprall, der Auffahrunfall mit Antonio Rüdiger im Champions-League-Finale. Ist das noch so ein bisschen die Personalie? Wir gucken mal aber auf die deutsche Todesgruppe, so heißt es ja. Das ist die Gruppe F. Und also ich weiß bis heute nicht, wie das irgendwie losgehen konnte. Normalerweise ist ja Vorrunde, also jetzt auch als deutscher Fußballfan denkt man, naja gut, da hauen wir die mal kurz 5-0 weg und bums. Das ist ja bei der WM schon schwer in die Hose gegangen und spätestens seit Nordmazedonien weiß man, so eine deutsche Arroganz ist derzeit nicht so angebracht. Wenn man jetzt aber auf die Gruppe guckt, Weltmeister 2014, Weltmeister 2018, Europameister eben von 2016 und dann noch die durchaus akzeptablen Ungarn. Wie ist denn das zustande gekommen? Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Also in den anderen Gruppen ist das ja fast ein Freifahrtschein. Also für mich ist das wirklich die schwerste Gruppe ever, die der deutsche Fußball bei einem Turnier hatte.
Ich sehe das genauso. Ich habe noch nie so eine Konstellation in der Gruppenphase gesehen. Und an der Stelle müssen wir vielleicht ein bisschen Mitleid für Ungarn ausdrücken. Die haben sich durch die Qualifikation gekämpft und sehen sich jetzt konfrontiert mit dem Weltmeister, dem Europameister und auch noch Deutschland. Die denken sich wahrscheinlich, na, wenn das die Belohnung für die harte Arbeit ist, dann vielen Dank.
Ja, wobei, ich finde ja, die haben es gar nicht so schwierig gefunden mit dem Auftaktmatch zum Beispiel. Da spielen sie halt gegen die Portugiesen. Das ist ja gefühlt so die zweit nicht so gute Mannschaft in dieser Viererkonstellation, wenn man so ein bisschen die deutsche Brille auf hat. Wenn sie da einen Unentschieden oder vielleicht sogar einen Lucky Punch hinlegen, der Verlierer von Deutschland gegen Frankreich, der hat ja einen unfassbaren Druck. Also wer da den Kürzeren zieht, der weiß, okay, jetzt all or nothing. Man muss im zweiten Spiel auf jeden Fall punkten. Wobei man auch nicht vergessen darf, wir reden gleich über die Franzosen, dieser Modus, ne, den haben viele von euch vielleicht auch noch nicht so richtig auf dem Schirm. Es sind ja insgesamt 6 Gruppen. 6x4 macht 24 Mannschaften. Im Achtelfinale dürfen ja 16 sein. Wenn wir 6x2, also die ersten beiden in jeder Gruppe nehmen, haben wir ja erst 12. Bedeutet, 4 der Gruppen Dritten kommen weiter. Bedeutet ja auch für die deutschen Chancen, naja, also wenn man jetzt selbst einmal unentschieden, einmal verliert, wenn man die Ungarn dann wirklich schlagen würde, kann man das auch darüber schaffen. Ne? Aber das ist ja auch neu, dass es so einen Modus nochmal gibt. Dementsprechend, wie magst du den? Ich finde es ja eigentlich mit diesen Top 2 aus 4 war irgendwie so gelernt und auch durchaus harte Auslese, aber die will man ja auch bei so einem Turnier haben, ich zumindest.
Ich habe nichts dagegen, dass das Format vergrößert wird. Meinetwegen kann es nicht groß genug sein. Aber gerade in diesem Fall in der Gruppe F können wir froh sein, dass drei Mannschaften eventuell weiterkommen können. Ich denke, Portugal, Frankreich, Deutschland haben alle den gleichen Gedanken im Hinterkopf. Wenn wir gegeneinander unentschieden spielen und dann den Außenseiter Ungarn schlagen, dann kommen wir alle durch.
Ja, gucken wir mal auf dieses erste Spiel. Also nächsten Dienstag, da dann der Gipfel der letzten Weltmeister, Deutschland gegen Frankreich. Schauen wir mal auf die Franzosen. Du hast schon eben gesagt, Mensch, die könnten eigentlich mit drei unterschiedlichen Mannschaften mitspielen und würden wahrscheinlich alle ins Achtelfinale kommen. Conte, Mbappé, Griezmann, Pogba, es gibt so viele große Namen, die da mitspielen. Wer ragt für dich heraus?
Ja, eindeutig Mbappé natürlich. Der hat schon bei der WM unter Beweis gestellt, dass er ganz oben auf dem allerhöchsten Level spielen kann. An ihm führt kein Weg vorbei. Das ist der Weltfußballer auf Jahre hinaus.
Ich habe da irgendwie, also ich finde zum Beispiel Conte ist ja gar nicht europaweit so populär, aber ich finde ihn großartig. Und also für mich ist das so ein heimlicher Star. Der ist auch wahnsinnig beliebt. Dementsprechend bin ich mal gespannt, wer wirklich die Chance nutzt, auf dieser Bühne dann besonders herauszuragen. Ist es denn auch für mich der zweite Star dieser Mannschaft ist gar nicht auf der grünen Wiese, sondern steht draußen. Didier Deschamps ist jetzt, glaube ich, fast ein Jahrzehnt Trainer bei denen und hat so viele Titel geholt. Also viele sagen ja immer, hochkommen ist schwer. Oben bleiben ist noch viel schwerer. Er schafft das seit fast einem Jahrzehnt.
Ja, und er hat jetzt die einzigartige Chance, als erster Mensch in die Geschichte einzugehen, indem er als Spieler und als Trainer die WM und die EM gewinnt. Das hat noch kein Mensch geschafft. Und ich glaube, genau aus dem Grund hat er einen gewissen Karim Benzema nach 6-jähriger Abwesenheit zurückgeholt.
Ja, ich habe es ja eben schon angedeutet, es geht um eine Sextape-Affäre. Das ist ja sofort, immer klingeln einem die Ohren und denken, Moment mal, was ist da passiert? Das war vor rund 6 Jahren. Nimm uns nochmal mit, was ist damals passiert und warum ist er dann in Ungnade gefallen, nicht nur bei der Nationalmannschaft, sondern eben auch bei vielen Fans?
Ja, ich war bei der Aufnahme nicht dabei, ich kann es nicht genau sagen, aber es hat geheißen, dass Freunde oder Bekannte von Karim Benzema hätten ein Video von Matti Valbuena, der auch damals in der Nationalmannschaft gespielt hat, und haben ihn heimlich verfilmt, als er sich mit einer Dame einen schönen Nachmittag gemacht hat, sagen wir so. Ja.
Ja.
Und es hat dann auch geheißen, Benzema hat Valbuena gesagt, er soll das Geld zahlen. Und der Fall ist noch nicht vor Gericht gelandet, das passiert erst im Oktober. Aber du hast eigentlich ein Szenario, wo Frankreich könnte den Titel holen, Benzema könnte zum Helden werden und im Oktober wandert er ins Gefängnis.
Wahnsinn. Also, weil Benzema wurde, glaube ich, damals sozusagen in diesen bekannten Kreis der möglichen Erpresser dieses Videos mit reingepackt. Wie gesagt, alles noch nicht geklärt, von daher machen wir da viele Konjunktive mit rein. Was mich aber wundert, wenn das Ende 2015 irgendwie publik wurde, das ist vor 5,5 Jahren. Also, man sagt ja oft was gegen die deutschen Gerichte, aber so richtig schnell sind die da auch offensichtlich nicht. Und noch gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Jetzt kommt er zurück. Wird er denn von der Mannschaft und den Fans mit offenen Armen empfangen oder mit sehr viel Skepsis?
Er wird eher freundlich empfangen. Lang. Der hat immer eine recht starke Lobby in Frankreich gehabt. Und Didier Deschamps, der hat wahnsinnig viel Erfolg gehabt. Du hast es vorher alles aufgelistet. Aber der muss wahnsinnig viel Kritik einstecken in Frankreich. Immer wenn es einmal nicht läuft, dann heißt es ja, da hat Benzema nicht aufgestellt. Und jetzt hat er den Druck nachgegeben. Er hat gemacht, ich denke, da hat er einen Plan. Er will sich verewigen mit als einziger Spieler, der WM als Spieler und Trainer gewonnen hat. Dann macht er sich aus dem Staub, bevor der Fall vor Gericht landet. Und falls es dann explodiert, dann muss Zinedine Zidane die ganze Scheiße ausbaden. Der ist gerade arbeitslos.
Stimmt, das wäre natürlich auch ein Szenario. Man darf aber nicht vergessen, Benzema hat wirklich eine tolle Bilanz auch als Spieler. Also unabhängig von dieser sehr unappetitlichen Affäre, die ihm da mit der Zeit nachgesagt wird. Wie gesagt, Gerichte werden das klären. Ich bin großer Fan von ihm als Sportler und er ist für mich eigentlich als Stürmer einer der unterschätztesten. Wir haben oft über auch bei König Fußball hier bei der Champions League über ihn gesprochen. Also verdient hat das auf jeden Fall. Inwieweit ist denn diese Stimmung in der Mannschaft? Also Benzema sicherlich polarisiert. Nun habe ich irgendwie auch noch diese Tage gelesen, dass bei Kingsley Coman, der eh auch gerade ein bisschen angeschlagen ist, dass der mit den Bayern da irgendwie wieder abstruse Forderungen von 20 Millionen irgendwie hat. Da hat sich ja Mario Basler auch im Doppelpass fürchterlich aufgeregt. Also können wir denen schlechte Stimmung nachsagen oder ist das nur ein frommer Wunsch?
Die sind in der Hinsicht vorbestraft, wenn du an die WM 2010 zurückdenkst, was für ein Tate das war, als die implodiert sind. Aber ich meine, auch wenn es zwei, drei Störenfriede gibt, die haben so viele Talente im Kader, die können sie ruhig auf die Bank setzen und es kommen gleichwertige Ersatzspieler rein. Sehe ich nicht unbedingt als Problem.
Genau, übrigens auch in der aktuellen Ausgabe der Bayernwoche, also unser Podcast Meine Bayernwoche mit Florian Plettenberg und Jana Wosnitzer, wird genau dieses Thema Coman auch ein bisschen aufgearbeitet. Aber wir wollen ja hier eigentlich optimistisch in diese EM reingehen. Jetzt hast du alles Positive über Frankreich gesagt. Ja, ich unterschreibe das auch. Aber also sollen wir eigentlich gleich die Punkte rübergeben oder haben wir irgendeine Chance aus deutscher Sicht?
Doch, ich sehe das nicht ganz so pessimistisch wie viele andere zurzeit. Das Problem ist, es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen, wo Deutschland gerade steht. Es fühlt sich so an, als ob alles drin wäre, angefangen von einem erneuten Ausscheiden in der Gruppenphase bis hin zur Finalteilnahme. Und aus dem Grund habe ich mir die Quoten für die ganze Bandbreite angeschaut und das widerspiegelt, was ich mir gedacht habe. Weil es gibt die Quote 11,0, dass Deutschland Gruppenletzte wird, wie bei der letzten WM. Und die Quote, dass sie den Titel holen, ist eigentlich genauso hoch. Und die Wahrheit, die liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, weil wenn du die anderen Quoten anschaust, für die Finalteilnahme gibt es die Quote 4,5, Halbfinale 3,0, Viertelfinale 1,8. Und irgendwo da drin würde ich Deutschland sehen momentan. Wie siehst du das?
Es ist wirklich schwer. Also nochmal, die haben alles dafür getan, dass man die Nationalmannschaft unsympathisch fand in den letzten Jahren. Sowohl sportlich als auch drumherum einfach wirklich, boah. So, jetzt hört Joachim Löw auf, aber irgendwie hat man ja auch das Gefühl, Mensch, gib dem Jungen doch nochmal ein schönes Turnier. Eigentlich hat er es ja schon verdient. Wer gefühlt zwei Jahrzehnte Nationaltrainer war und uns zum Weltmeister gemacht hat, der kann jetzt nicht mit so einer Grusel-WM und jetzt auch noch mit so einer Schweine-EM irgendwie vom Hof gejagt werden. Aber das ist halt ein frommer Wunsch. Die reinen Fakten sind halt nach wie vor nicht so, dass man sagen kann, hui, das ist aber eine Raketentruppe. Trotzdem, ich fand, das Lettland-Spiel war so ein Selbstvertrauensspiel, ne? Also du spielst gegen eine Mannschaft, die eh nicht im obersten Regal der Fußballnation ist, aber plötzlich läuft's wieder so ein bisschen. Das sah nach Fußball aus, nicht so behäbig. Natürlich, Müller und Hummels tun der Mannschaft offensichtlich gut. Jetzt scheint's auch von der Stimmung halt momentan zu passen. Also ich bin bei dir. Selten hat man so wenig Ahnung gehabt, was man Deutschland zutrauen kann, wie vor diesem Turnier. Irgendwie habe ich da schon ein bisschen Patriotismus in mir und will die nicht scheitern sehen. Wie ist das bei der nordirischen Fraktion? Freut man sich immer im Ausland, wenn Deutschland früh auf die Nuss kriegt? Oder sagst du auch, nee, eigentlich hat man immer noch schon großen Respekt vor dem Ex-Weltmeister?
Muss man immer haben. Und ich sehe es eigentlich genau wie du. Hauptsache, sie spielen wieder schönen Fußball. Es ist überhaupt keine Schande, wenn man in eine Todesgruppe mit dem Weltmeister und Europameister ausrutscht. Das kann passieren. Das ist nicht so schlimm. Aber die müssen endlich wieder schönen Fußball spielen und die Leute begeistern. Ich würde... Jogi Löw ist schon einmal über seinen Schatten gesprungen. Da hat Müller und Hummels zurückgeholt. Vielleicht macht er es nochmal, setzt Toni Kroos auf die Bank und stellt Gündogan als Regisseur auf und sagt, greift einfach an. Die Abwehr ist eh unser Problem. Aber wir haben so viele Talente da vorne, wir greifen einfach an.
Also ich entnehme der Aussage, du bist jetzt auch nicht Fanclub-Vorsitzender von Toni Kroos.
Ich habe überhaupt nichts gegen Toni Kroos. Der Mann hat eine einzigartige Karriere hingelegt, aber der ist nicht der offensiv denkendste Spieler in der Mannschaft.
Also wen ich ja wirklich lieb gewonnen habe, weil er halt auch so ein frischer Typ ist, ist Robin Gosens. Also der war ja schon, als er das erste Mal Nationalmannschaft spielte, dachte man schon so, was war denn mit dem jetzt so ungefähr? Kam da von Atalanta, hat ja auch keine große Bundesliga-Karriere eigentlich hingelegt, hat aber eben mit Atalanta in der Champions League schon ordentlich Furore gemacht, war ja auch sehr torgefährlich da. Jetzt hat er auch gegen Lettland mal getroffen, hat danach, den finde ich sehr sympathischen Satz gesagt, als ich das Tor geschossen habe, ist mir erstmal einer abgegangen und also einfach ein guter Typ. So vom Willen her irgendwie so ein bisschen Mini-Kimmich, aber nach außen hin so ein bisschen Mini-Podolski. Also ein Gute-Laune-Bär, der irgendwie so ja, mal wieder so ein anderes Image auch dieser Mannschaft verpassen kann. Alles nicht zu wichtig nehmen, also schon engagiert, aber eben auch ein bisschen mit Leichtigkeit und einem flotten Spruch. Das gefällt mir.
Ja, der ist schon sehr sympathisch und er hat auch gesagt, er versteht nicht, wie er 30 Millionen wert sein kann. Also das ist schon ein Sympathieträger. Und da sind wir wieder beim Thema Atalanta Heavy Metal Fußball. Der Mann hat 11 Mal in der Serie A getroffen. Der ist Verteidiger. Manche Stürmer schaffen es nicht 11 Mal in der Saison.
Ja, das ist wirklich das. Dieses Torgefährliche, der hat ja auf der linken Seite da auch gegen Lettland halt gewirbelt und auch eben schon in einigen anderen Spielen. Mittlerweile ist er halt auch nicht mehr so der Überraschungsfaktor. Er kennt die Teamkollegen, ne? Also er hat jetzt so ein paar Reisen schon mitgemacht. Dementsprechend, glaube ich, könnte er echt auf der linken Seite für Furore sorgen. Nun wird ja immer über Kimmich gesprochen. Soll der rechts spielen oder eher im Zentrum? Was ist deine Meinung?
Also für mich ist im Zentrum Antonio Rüdiger mittlerweile gesetzt. Was er im letzten halben Jahr gespielt hat, seitdem er unter Tuchel plötzlich auferstanden ist, es ist bockstark. Und im Champions-League-Finale hat er auch gezeigt, wie man einen lästigen Angreifer zusammenschlägt. Das ist auch eine Qualität, die man bei der EM gebrauchen kann.
Bedeutet, aber ich meine, klar, aber Antonio Rüdiger würde ja nun defensiv spielen, im Zentrum eher. Ich meine jetzt, ob Kimmich dann eben vor der Abwehr, also Richtung Mittelfeld, eher unterwegs sein soll. Bei Jogi Löw ist er auch eher auf der rechten Seite unterwegs. Dass er beides kann, ist eh klar. Aber wenn man gegen einen Weltmeister und gegen einen Europameister spielt, wo macht er mehr Sinn?
Ich sehe ihn lieber hinten rein in der Abwehr. Der hat mir immer besser gefallen. Ich weiß, der ist mittlerweile eigentlich ein Mittelfeldspieler. Aber wenn du die deutsche Abwehr in den letzten 3-4 Jahren angeschaut hast, das ist eine Schwachstelle. Und du hast einen verdammt guten Verteidiger in Kimmich. Ich würde ihn zurück in die Abwehr stellen.
Gut, klare Meinung und dementsprechend finalisieren wir mal dieses erste Spiel. Also viel Positives aus Frankreich, wir haben Mörderrespekt, wie geht das Ganze aus?
Unentschieden, würde ich sagen. Beide Mannschaften können damit leben und wie wir vorher gesagt haben, wenn die gegeneinander alle unentschieden spielen und 3 Punkte gegen Ungarn abholen, dann kommen sie alle weiter.
Gibt es da eine interessante Quote noch bei diesem Spiel, also beim Auftakt gegen Frankreich, die du uns empfehlen würdest?
Die lohnt sich auf jeden Fall. Die liegt bei 3,3 und das ist gar nicht so unrealistisch.
Dass es ein Unentschieden gibt?
Ja.
Das ist ja dreifaches Geld oder mehr als dreifaches Geld, wäre schon mal ein Ansatz. Gucken wir mal auf das zweite Spiel. Das ist dann am 19. Juni gegen Portugal. Portugal, denkt man sofort, aha, da ist doch Kollege Ronaldo und der Rest hilft eigentlich, dass er vorne glänzen kann. Aber damit tut man dieser Mannschaft eigentlich schon Unrecht.
Für mich wird Portugal stark unterschätzt. Vergiss nicht, das ist der amtierende Europameister und die sind seit 2016 nicht schlechter geworden. Ganz im Gegenteil. Schau dir mal die typische Aufstellung kurz an. Was haben die hinten drin? Rafael Guerreiro vom BVB, Ruben Dias von Man City, der gerade in der Premier League zum Spieler der Saison ausgezeichnet wurde. Im Mittelfeld haben sie Renato Sanches, die haben Bernardo Silva von Man City, Danilo von PSG und vorne haben sie Waffen ohne Ende. André Silva von Frankfurt kennen wir sehr gut. Joao Felix hat gerade die Meisterschaft in Spanien gewonnen mit Atletico. Diogo Jota von Liverpool, der ist in der Champions League sehr positiv aufgefallen. Und natürlich der alte Mann Ronaldo ist auch noch da. Das ist ein bombenstarker Kader.
Ja, das stimmt. Also ich rotiere auch ein bisschen zurück, was ich vor 10 Minuten gesagt habe, dass Portugal so neben den Ungarn, ja, so das muss man eigentlich packen. Ja, Quatsch. Das ist eine super Truppe, eben auch mit Selbstvertrauen. Die wissen, dass sie in einem Turnier weit kommen können. Ronaldo wird alles dafür tun, dass man das nochmal schafft oder zumindest halt weit kommt. Renato Sanches, der hat hier in Deutschland eigentlich jetzt nicht so das ganz großartige Image gehabt, auch bei den Bayern. Hat er sich mittlerweile so entwickelt, dass er auch ein fester Bestandteil dieser Truppe ist?
Oh ja, definitiv. Der hatte eine schwierige Zeit da in München, das stimmt schon. Aber der ist Meister in Frankreich geworden diese Saison mit Lille. Und das hängt auch mit dem damaligen Trainer zusammen, der mittlerweile leider ausgestiegen ist, Christophe Galtier. Der hat dem Sanchez sehr viel Vertrauen geschenkt und sehr viel Geduld aufgebracht. Er hat immer wieder mit ihm gesprochen, hat gesagt, du ziehst einfach dein Spiel durch, du wirst dich durchsetzen. Mach dir keinen Kopf, wenn es 4, 5, 6 Spiele lang nicht läuft, unter mir bist du gesetzt und du spielst. Und das hat er ihm zurückbezahlt. Er hat einen maßgeblichen Anteil, dass Lille die Meisterschaft gewonnen hat und PSG vom Thron gestoßen hat. Der hat seinen Platz gefunden.
Okay, also Kompliment an Renato Sanchez, auch da wieder was dazugelernt. Wenn wir auf die Quoten gucken bei diesem Spiel Portugal gegen Deutschland, wer ist denn der Favorit?
Gibt es die schon? Das ist ja erst in 2 Wochen. Ich habe nur die Quoten für das Spiel gegen Frankreich bisher gesehen.
Das stimmt. Da hast du recht. Da bin ich meiner Zeit voraus, aber mich hätte es halt mal interessiert. Aber das werden wir dann besprechen können, beziehungsweise eben nachlesen können nach diesem ersten Auftritt, weil da natürlich auch klar ist, Mensch, wer hat wie eine Visitenkarte abgegeben. Also vom Gefühl her, machen wir es mal selber. Ich würde ja sagen, auch das ist eigentlich auf Augenhöhe. Also bei Deutschland noch 10% Patriotismus wieder reingepackt. Eigentlich die Faktenlage für Portugal spricht sie sogar ein bisschen mehr. Das wäre jetzt mal so meine Kurzanalyse. Gehst du damit?
Ich sehe das auch als sehr, sehr schwieriges Spiel für Deutschland. Die sehe ich auch auf Augenhöhe. Eine potenzielle Schwachstelle sehe ich bei Portugal. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich eine Schwachstelle ist. Aber wenn du die Abwehr anschaust, da kannst du einen deutlichen Geschwindigkeitsunterschied feststellen. Du hast außen die schnellen Spieler, so Guerrero, Diaz, die sind jung, schnell. In der Mitte hast du die 2 alten Männer. Du hast Pepe und José Fonte, die zusammengezählt 75 Jahre alt sind. Pepe, der spielt immer noch solide in Portugal, das muss man ihm lassen. Aber mit 38 Jahren ist er halt nicht mehr der Schnellste. Fonte auch nicht, aber Fonte, da muss man sagen, der hat auch die Meisterschaft gewonnen in Frankreich mit Lille und er hat die ganze Saison über sehr wenig falsch gemacht. Es ist absolut nachvollziehbar, dass Fernando Santos ihn aufgestellt hat. Aber wenn es eine Schwachstelle gibt, dann muss es eigentlich da sein.
Ja, und wenn wir in die Historie gucken, ich glaube 2006 und 2014 haben wir auch gegen Portugal gespielt bei großen Turnieren, haben sie da geschlagen, aber trotzdem nochmal, nur mal vorausgeschaut, Deutschland würde verlieren gegen Frankreich, ist nicht unwahrscheinlich, gegen den Weltmeister. Portugal schlägt parallel Ungarn, hat Selbstvertrauen und dann kommt es in diesem zweiten Spiel, ja für Deutschland geht es dann schon um alles und die Portugiesen wissen, Mensch, wir haben schon die 3 Pünktchen drin, dann kann das auch eben in der Birne ein wahnsinnig schweres Spiel werden für Deutschland. Also gucken wir wirklich drauf, das Ganze wie gesagt dann am 19. Juni. Und das letzte Spiel in dieser Gruppe, hoffentlich geht es da überhaupt noch was für die deutsche Nationalmannschaft, um was, weil ansonsten ist es die kürzeste EM, die ich zu Lebzeiten erlebt habe, weil das wäre schon schade. Aber gut, wir gucken dann auf Ungarn. Nun sagt man, Ungarn, Fallobst, die hauen wir locker weg, sind 40. der Weltrangliste, aber auch da, nee, vorsichtig, es ist zwar ein Underdog, aber was kann man Positives über diese Truppe sagen, auch über die Leistungen der letzten Jahre?
Ja, einiges. Erstens, es geht seit ein paar Jahren schon mit dem ungarischen Fußball bergauf. Wir haben in der vergangenen Champions League-Saison Ferencváros gesehen, endlich wieder eine ungarische Mannschaft in der Champions League. Die haben sie ganz tapfer geschlagen. Und wenn man auf die letzte EM zurückblickt, Ungarn hat sich nicht nur qualifiziert, die haben auch den Gruppensieg geholt. Das vergessen viele. Und das vor Portugal und vor dieser Sensationsmannschaft Island. Was auch noch dafür spricht, die haben den Heimvorteil. Die spielen in Budapest und in einem vollen Stadion. 65.000 Zuschauer werden dabei sein. Das darf man nicht unterschätzen. Und was noch dafür spricht, ich will dich nicht pessimistisch stimmen, Harry, aber die sind seit 10 Spielen ungeschlagen.
Toll, wirklich, ich gehe aus diesem Podcast heute raus und denke mir, eigentlich brauche ich es mir gar nicht angucken, wir verlieren eh alles. Aber ich meine, es sind ja gute Argumente, die du da lieferst. Seit 10 Spielen ungeschlagen. Nun kennt man, ich kann ihn immer so schwer aussprechen, wie heißt der, Dominik Szoboszlai, ne?
Szoboszlai, genau. Der beste genau. Mann.
Das ist der Star, aber ja, der ist halt nicht mit dabei bei der EM. Trotzdem, viele kennt man auch aus der Bundesliga. Gib uns da mal den Überblick, wer alles dort mit den bekannten Namen eben auch bei der ungarischen Nationalmannschaft spielt.
Ja, der Schoberschlei, seitdem er von Salzburg nach Leipzig gegangen ist, ist er dauerverletzt. Das wird leider nichts, weil er ist mit Abstand der beste Mann in der Mannschaft. Aber es gibt auch ein paar Gesichter, die man kennt natürlich in der Bundesliga, vor allem die Leipziger, Gulaschi im Tor und Willi Orban. Also die spielen auf einem sehr hohen Niveau. Es ist nicht so, dass sämtliche ungarische Spieler unbekannt sind. So ist es nicht. Und da hast du noch Roland Saloy bei SC Freiburg. Oder ist diese ungarische Aussprache regt mich immer auf. Saloy oder Scholloy oder Soloy, der spielt noch bei Mainz, vergiss nicht. Also die haben schon ein paar echt starke Spieler in der Mannschaft. Abgesehen davon, dann die meisten Spieler, die spielen schon in der heimischen Liga, die würde man nicht kennen. Da ist auch noch der Kleinheisler dabei, der hat bei, wo war der, Darmstadt, glaube ich, und auch bei Bremen eine Zeit lang. Aber die anderen würde man eigentlich nicht kennen.
Tja, wir werden sie kennenlernen im letzten Gruppenspiel. Auch da gibt es natürlich noch keine Quoten für den Ausgang, aber gleich gibt's die Quote der Woche. Vielleicht trotzdem unser Fazit für dieses finale Gruppenspiel, jetzt so kurz vor der EM. Also spätestens durch deine Ausführung gerade weiß ich, ja, wir sind, wenn überhaupt, leichter Favorit, aber auch nicht viel mehr.
Da ist Stolpersteinpotenzial vorhanden, ja. Ungarn ist absolut schlagbar, das muss man sagen. Es muss auch der Anspruch von der deutschen Mannschaft sein, Ungarn zu schlagen. Aber das wird kein Selbstläufer.
Tja, also auch beim Marktwert, ne, alle Ungarn zusammen 74 Millionen, nur Kimmich hat allein schon 90 Millionen, also die nackten Fakten sprechen für Deutschland, aber ich meine, man muss jetzt auch mal sagen, wenn wir die nicht schlagen, dann brauchen wir auch eh nicht über eine Gruppenphase reden, die wir am Ende dann erfolgreich bestehen können. Also das muss halt gelingen und dann muss halt irgendein Lucky Punch gegen den Europameister oder Weltmeister hinzaubern, das zumindest mal meine Prognose mit ein bisschen Hoffnung auch dekoriert. So, jetzt aber wie versprochen kommen wir zur Betano-Quote der Woche.
Die Betano-Quote der Woche.
Es sind in dem Fall gleich viele Quoten, denn wir wollen sozusagen auf die großen Fragen schnelle Antworten geben. Erste Frage, auch quotentechnisch, übersteht Deutschland die Gruppenphase? Was gibt's bei Ja, was gibt's bei Nein?
Ja, also Betano hat wie üblich uns die ganze Bandbreite aufbereitet. Man kann sich jetzt richtig austoben die nächsten 4 Wochen. Das wird Spaß machen. Ich werde so viele Wetten platzieren. Aber in diesem bestimmten Fall, die sind absolut überzeugt, dass Deutschland die Gruppenphase übersteht. Also keine Sorge, alles, was wir da vorher ausgemalt haben, es kommt nicht so schlimm. Die Quote liegt bei 1,1, dass Deutschland weiterkommt. Und dass die es nicht schaffen, die liegt bei 6,0. Ist also recht eindeutig.
Also ich sage jetzt was, wo mir wahrscheinlich der Pass sofort entzogen wird für, aber bei 6,0, also so leicht, dass wir da durchmarschieren, sehe ich das Ganze ja nicht. Aber gut, vergessen wir schnell den Gedanken und kommen zur nächsten Sache. Wer qualifiziert sich aus unserer Gruppe für die K.O.-Phase? Auch da ist ja dann wahrscheinlich das Bild deutlich. Frankreich, wahrscheinlich noch ein bisschen kleiner die Quote als jetzt bei Deutschland.
Ja, die drei großen Namen sind mehr oder weniger gleich auf, wie man das erwarten würde. Frankreich 1,1, Deutschland 1,1 und Portugal 1,3. Also es lohnt sich nicht, einzeln draufzusetzen, aber man könnte alle drei kombinieren und da kommt man bei 1,5 oder so raus.
Es gibt ja auch die Frage, wer schießt dann die meisten Tore? Da komischerweise ist die Prognose der Buchmacher, dass Deutschland die meisten Tore erzielt. Irgendwie frage ich mich auch, wie kommen sie denn jetzt darauf? Und wir haben ja jetzt ja auch nicht einen Stürmer, wo man sagen würde, Mensch, der Timo Werner, der so 10 Dinger macht er aber locker rein schon in der Vorrunde. Oder eben auch Serge Gnabry oder Thomas Müller. Aber also da haben wir den Rückenwind von den Buchmachern, richtig?
Ja, ich glaube, Betano hat hier den Heimvorteil mit eingepreist. Die drei Mannschaften sind auch in diesem Fall relativ gleich auf. Dass Deutschland die meisten Tore schießt, da bietet Betano 2,65 an. Bei Frankreich bieten sie 2,85 an. Und bei Portugal ist es 3,3. Mit Ungarn natürlich als Außenseiter mit 10,0.
Also das ist auch eine interessante Wette. Wir haben vorhin ja schon über die Favoriten gesprochen, nochmal zusammengefasst. Frankreich 6-faches Geld, wenn man da vor dem Turnier jetzt gerade auf den Titel setzt. Bei England wäre es 7-faches Geld. Da hast du gesagt, da kann man das Geld auch gleich in Gulli senken, weil das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß ja, beim nächsten König Fußball Podcast, ich nehme eine Schubkarre voller Geld mit, weil du hast gesagt, alles gegen England setzen. Ich werde dich drauf festnageln. Belgien dann 8,0. Deutschland halt kann man sein Geld verzehnfachen. Also wenn man da jetzt sagt, komm, ein 100er lege ich mal drauf, kann 1000er Sechser draus werden, wenn Deutschland wirklich Europameister wird. Und dann ja eine ganz spannende Frage, wer wird Torschützenkönig? Ne, da muss man erstmal wissen, Messi spielt nicht bei der Europameisterschaft, also der kann schon mal nicht sein. Ronaldo ist allerdings auch nicht der Top-Favorit. Wer liegt denn da vorne?
Bevor wir dazu kommen, Harry, ich habe noch ein paar interessante Wetten bei Betano entdeckt. Die haben hier wirklich ein paar interessante Quoten aufgestellt, die würde ich kurz erwähnen. Erstens, wir haben vorher gesagt, dass nur Belgien und Frankreich in den letzten drei Turnieren immer mindestens das Viertelfinale erreicht hat. Also kann man wieder darauf wetten, dass die es wieder schaffen. Die wissen offensichtlich, wie das geht. Und da liegt die Quote bei 1,5. Also 50% Rendite, dass solche erfahrene Mannschaften ins Viertelfinale kommen, das nehme ich schon mit. Und dann gibt es die Gruppensiegerwetten, habe ich mir auch angeschaut. Und Betano bietet 1,5 auch an für den Fall, dass Italien den Fall gewinnt. Und Italien ist für mich eine der stärksten Mannschaften überhaupt. Die würde ich gleich hinter Frankreich einreihen, ebenbürtig mit Portugal, die sich wirklich sehr stark. Die wissen gar nicht mehr, wie man ein Spiel verliert. Es ist 3 Jahre her, seitdem die eine Niederlage eingesteckt haben. In der Zwischenzeit haben sie 27 Spieler ohne Niederlage bekommen und in den letzten 8 Spielen haben sie nicht mal ein Gegentor kassiert. Italien ist wieder da.
So, da haut er gleich auf den Tisch und das ist auch richtig so. Aber das Schöne ist ja auch an dir, du hast so viele Nationen und da spielt mir auch die Gier auf diese EM jetzt nach oben gesungen, aber auch zu Recht ja, ne? Angefangen, ich erinnere gerne noch an den Anfang hier, du bist Dänemark, Ukraine, Türkei, passt mir auf. So, dann hast du gesagt, okay, Frankreich super, Belgien super, Italien auch super, wir so mittelgut, Spanien darf man auch nicht abschreiben. Die einzige Mannschaft, die du scheiße findest, ist England.
Das hat eine sehr lange Vorgeschichte und
du hast sie erzählt.
Wenn sie endlich mal ein Turnier gewinnen, dann halte ich die Klappe und gebe ich ihnen recht. Aber das ist noch nie zu meiner Lebzeit passiert.
Dann bestellen wir das Absackergetränk. Wie ist das nochmal?
John Terry,
gut. Also, der spielt nicht mehr mit, aber andere. Und die kämpfen halt auch um die Torschützenkönigssituation, nennen wir es mal so. Also, wer wird Torschützenkönig? Ich meine, Robert Lewandowski spielt auch übrigens eine EM mit. Aber, also während man in der Bundesliga keinen Cent mehr gefühlt auf den kriegen könnte, hier, wenn ich einen Zehner einsetze, kriege ich, glaube ich, fast 200 Euro, wenn der Torschützenkönig wird.
Ja, Betano bietet uns in dem Fall die Quote 18,0 an und dass man so eine Quote hinter dem Namen Lewandowski sieht, das hat natürlich Seltenheitswert. Aber es hängt natürlich damit zusammen, der hat nicht die bayerische Mannschaft um sich, sondern die polnische. Das ist nicht zu vergleichen natürlich. Die gehen davon aus, dass Polen nicht so weit im Turnier kommen wird und deswegen wird er nicht so viele Spiele haben, um Tore zu schießen.
Ja, aber manchmal reicht ja schon, wenn du so einen Zweier- oder Dreierpack, der hat ja sogar Fünferpack schon, wenn du das mal in der Vorrunde in einem so einem Spiel hinzauberst, dann bist du ja schon weit vorne, ne? Das haben wir ja auch in der Champions League gesehen. Der Haaland war auch dann irgendwann raus, aber ist am Ende dann immer noch ganz vorne gewesen. Also, das finde ich schon mal eine sehr lukrative Quote. Griezmann zum Beispiel kann man sein Geld verzwanzigfachen und ganz vorne ist, glaube ich, Lukaku. Da habe ich kurz gedacht, wer hat da was getrunken, weil also den hätte ich jetzt nun auch nicht gesagt, dass das für mich der Top-Favorit ist, am Ende Torschützenkönig zu werden.
Ganz im Gegenteil, da müsste ich absolut widersprechen, Harry. Das ist die Wette, die ich mitnehmen werde beim Thema Torschützenkönig. Betano bietet uns da 7,0 an. Ich finde das wahnsinnig hoch. Also erstens, es sind 2 Gründe dafür. Erstens, der hat eine überragende Saison hinter sich, hat die Meisterschaften des Serie A gewonnen mit Inter, 24 Mal genetzt dabei. Der Mann befindet sich seit Monaten in Topform, das ist absolut nicht aufzuhalten. Zweitens, Belgien befindet sich in einer Gruppe, die absolut machbar ist. Dänemark bietet ernsthafte Konkurrenz, da muss man schon aufpassen. Aber auch dabei sind Finnland und Russland, 2 Mannschaften, die Belgien eigentlich schlagen muss. Und dann kommen sie in die K.O.-Phase und haben weitere Spiele. Und wie wir schon mal vorher angesprochen haben, die wissen schon, wie man in einem Turnier weiterkommt. Das heißt, Lukaku bekommt wahrscheinlich 5, 6 Spiele, 7, wenn es ganz gut läuft. Und der Mann schießt das eine oder andere Tor. Den sehe ich schon absolut gerechtfertigt auf Platz 1 in dieser Liste.
Genau, also hast du mich überzeugt. Ich weiß nicht, ich habe gerade so ein kleines Rauschen hier, aber wenn, entschuldigen wir uns dafür kurz. Aber ansonsten machen wir weiter, weil das Schöne ist ja, Harry Kane gäbe 8-faches Geld. Ne? Der weiß noch gar nicht, wo er weiterspielt, ob bei Tottenham oder woanders. Mbappé 9-faches Geld, Ronaldo 10-faches Geld, Benzema 15-faches Geld. Selbst wenn ich die 5 jeweils setzen würde mit dem 10er, mache ich ja auf jeden Fall Gewinn, wenn einer der 5 es am Ende wird. Allein das ist ja auch, man kann ja auch quasi sich absichern, nimmt sich 2, 3 Namen raus und hat dann am Ende auf jeden Fall ja Geld. Das wäre ja auch eine Option.
Naja, da vergisst du natürlich eins dabei. Die spielen alle gegeneinander in der Todesgruppe. Da ist ein Betriebsunfall nicht ausgeschlossen. Es kann durchaus sein, dass nach der Gruppenphase ein ganz großer Name die Heimreise antreten muss.
Und das Komische ist ja dann, im Lewandowski auf 6, Griezmann, Immobile, ne, darf man auch nicht vergessen, für Italien 20-faches Geld. Und jetzt habe ich gedacht, Moment, haben die hier die Deutschen irgendwie vergessen? Da ist, glaube ich, gar keiner da vorne. Also was kann ich denn gewinnen, wenn ich jetzt sage, hier Thomas Müller, die Legende auf 2 Beinen, war ja eigentlich schon Torschützenkönig bei einer WM, das ist zwar lange her, aber er war es. Wenn ich jetzt auf den setze, was kriege ich denn da?
Dann bist du verdammt reich, Harry, da gibt es die Quote 40,0, aber ich würde nicht unbedingt draufsetzen.
Doch, das mache ich. Das mache ich jetzt aus Protest. So wie du die Engländer hast, sage ich jetzt, Thomas Müller hat die Chance, Torschützenkönig zu werden. Der, also mehr Erfahrung geht ja nicht für 40-faches Geld. Also muss man machen. Also ich mache die. Was wäre mit den anderen Deutschen, so Werner, Gnabry, die wären ja dann so die anderen Namen, die einem sofort einfallen. Was gibt's da?
Ja, schauen wir auch an, aber noch ein Wort zum Thomas Müller. Der, vergiss nicht, der ist ein WM-Spezialist. Der hat 10-mal bei der WM getroffen, aber noch nie bei einer EM. Und so wie wir Thomas Müller kennen, ich würde fast darauf wetten, dass er auf die WM nächstes Jahr in Katar schielt und hat den Gedanken im Hinterkopf, vielleicht kann ich doch den Rekord von Miroslav Klose noch einstellen.
Ja, ich meine gut, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, sein letztes Turniertor hat er bei dem 7-1 gegen Brasilien gemacht. Also das ist schon ein bisschen her, vor 7 Jahren. Aber also ich traue es ihm zu. Natürlich ist er auch nicht der Top-Favorit, aber wenn man 40-faches Geld mit Thomas Müller machen kann, kann man da zumindest mal ein paar Euro drauf setzen. Also sehr spannend und zu Recht ja auch die Quote der Woche. Schaut euch unbedingt die Torschützenkönige auch an. Und wenn ihr jetzt sagt, Mensch, das konnte ich mir alles nicht merken, wie erwähnt in den Shownotes, ist das Ganze auch nochmal niedergeschrieben, sodass ihr den besten Überblick habt. Betano haut da die besten Quoten am Markt raus. So, jetzt sind wir über eine Dreiviertelstunde hier, quasi eine Halbzeit haben wir debattiert. Mir hat es wahnsinnig viel Freude gemacht, auch wenn du sauer warst, du warst glücklich, du warst euphorisiert, du wolltest saufen, du hast alle Emotionen hier heute geliefert und genau das wollen wir für so eine Europameisterschaft haben. Colin, haben wir irgendwas vergessen oder sagen wir, lass die Spiele beginnen?
Nur her damit, dass um ein Jahr verschoben würde, da haben wir lange genug gewartet.
Eben. Und jetzt sind ja auch ein paar Zuschauer erlaubt, in Ungarn 65.000, in München zumal 14.000, also das wird ja überall anders sein, aber es werden auf jeden Fall ein paar mit dabei sein in jedem Stadion und darauf freue ich mich auch. Endlich kann man den Fernseher wieder ein bisschen von der Atmosphäre her irgendwie auch lauter machen und dann genießen. Mehr Infos gibt's natürlich auch auf Sport1.de und in der kostenlosen App. Wir begleiten bei König Fußball also die EM komplett. Nochmal, nach der Vorrunde werden wir mit vielen Erkenntnissen dann vor dem Achtelfinale sprechen und dann jeweils vor den nächsten Runden. Es wird ein Fest und ich freue mich sehr drauf. Colin, dir vielen Dank für deine Expertise. Eine Garantie auf die Quoten können wir natürlich, also auf die Quoten können wir schon geben, aber dass das dann alles so eintrifft, wie du das gesagt hast, das können wir nicht. Wobei, ich freue mich jetzt schon auf die England-Diskussion beim nächsten Mal. Das wird spannend werden. Gut, dann sage ich vielen Dank dir. Alles Gute, bleib gesund und dann freuen wir uns auf eine richtig geile Europameisterschaft. Auf bald, hier bei König Fußball.